NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Der Nachwuchs von Union und Liberalen tagt und formuliert seine Wünsche für eine Koalition. Und die Kanzlerin bekennt sich zu Jamaika-Gesprächen. In Spanien demonstrieren zehntausende Menschen für Einheit und Dialog mit Katalonien. Dazu auch unser Kommentar. In Russland gibt es auch etliche Demonstrationen, aber dort gegen Präsident Putin. Der Betriebsrat von Air Berlin befürchtet Massenentlassungen und am Ende dieser Sendung gibt es wie immer am Wochenende Aktuelles vom Sport. Seit der Bundestagswahl ist das Wort Jamaika in aller Munde. Will heißen, es wird spekuliert, gewartet und gelauert, ob Union, FDP und Grüne wirklich über eine Koalition verhandeln werden. Nur die Grünen haben bisher ein Sondierungsteam benannt. Für die CDU ist eines jetzt offiziell. Die Kanzlerin will Jamaika-Verhandlungen und über einen Koalitionsvertrag soll dann ein Sonderparteitag abstimmen. Das hat Angela Merkel auf dem sogenannten Deutschlandtag der Jungen Union gesagt, der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU. Aus Dresden, Beate Dietze.
Minutenlanger Beifall, stehende Ovationen. Nur die bayerischen Delegierten bleiben beim Einzug der Kanzlerin in den Saal demonstrativ sitzen und halten blau-weiße Schilde hoch mit Aufschriften wie Zuwanderung begrenzen. Doch die Mehrheit der Jungen Union ist regelrecht aus dem Häuschen, als die Kanzlerin im grünen Blazer zum Rednerpult schreitet. Angela Merkel genießt das Bad in der Menge sichtlich. Sie lächelt, winkt. Sie wolle nicht lange drum herumreden, fängt die Kanzlerin an.
Wir haben gemessen am Wahlergebnis 2013 mehr als 8% verloren. Das ist und bleibt enttäuschend.
Doch die Parteichefin hält sich nicht lange bei den Ursachen für das Wahldebakel auf, sondern blickt nach vorn. Jetzt ging es vor allem darum, eine verlässliche und stabile Bundesregierung von Union, FDP und Grünen zu bilden. Und die Kanzlerin räumt ein, dass die Verhandlungen schwierig werden. Es gebe dazu aber keine Alternative.
Es ist auch offenkundig, dass die SPD auf Bundesebene auf absehbare Zeit nicht regierungsfähig ist. Und deshalb rate ich uns allen, keine weiteren Gedanken darauf zu verschwenden, sondern uns auf das zu konzentrieren, was vor uns liegt. Zunächst zwischen CDU und CSU und dann mit FDP und Grünen.
Und Merkel appelliert auch an die Schwesterpartei CSU, den Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge zu beenden. Man habe es geschafft, im Wahlkampf mit diesem Dissens zu leben, aber jetzt gelte es, gemeinsam den Wählerauftrag umzusetzen.
Und ich werde alles, was in meiner Macht steht, einsetzen, um dafür in dieser Frage noch weiter voranzukommen, als es uns bis jetzt gelungen ist. Und zwar so, dass sich keiner von uns selbst verleugnen muss und dass es zugleich in der Sache ein Schritt nach vorn ist für unser Land, genauso wie für CDU und CSU. Das mutet vielleicht wie die Quadratur des Kreises an, aber mit etwas gutem Willen sollte es gehen.
Nach einer halben Stunde stellt sich die Bundeskanzlerin den Fragen des Parteinachwuchses, der kritisiert, dass so mancher aus der CDU die Wahlschlappe schön geredet habe und die Junge Union fordert neue, unverbrauchte Köpfe. Und Diego Fasnacht von der JU Nordrhein-Westfalen spricht die Kanzlerin direkt an, wirft ihr vollkommenen Kontrollverlust in der Flüchtlingspolitik vor.
Ich habe den Eindruck, dass Sie gar nicht mehr bereit sind oder es Ihnen gar nicht mehr möglich ist, eine Trendwende für die CDU zu machen. Und meine Frage ist jetzt, ob Sie nicht bereit sind, den Weg frei zu machen, damit wir einen inhaltlichen und personellen Neubeginn wagen können.
Doch die Kanzlerin kontert, sie werde keinen Rückzieher machen. Ruhig und schlagfertig, manchmal mit einem spitzbübischen Lächeln, steht die CDU-Chefin den Delegierten souverän Rede und Antwort. Die sind im Anschluss geteilter Meinung.
Wir haben heute deutlich gemerkt, dass einige in Deutschland den Schuss offensichtlich noch nicht gehört haben, was uns Bayern sehr leid tut. Man stellt sich immer noch hin und hat irgendwie noch nicht so richtig begriffen, dass wir gerade eine Wahl wirklich fast historisch verloren haben. Und da jetzt einfach zur Tagesordnung überzugehen, das kann einfach nicht funktionieren.
Ich fand, die Worte der Kanzlerin waren sehr ehrlich und selbstkritisch.
Bin auch zufrieden. Das Wahlergebnis liegt uns natürlich allen ein bisschen schwer im Magen. Das muss man auch zugeben. Das hat sie ja auch zugegeben.
Bei aller offenen Kritik, die ja auch berechtigt ist, hat sie auch klar gemacht, dass wir trotz des schlechten Ergebnisses den Wahlkampf, den wir hauptsächlich gegen die SPD geführt haben, gewonnen haben.
Fazit der Aussprache mit Angela Merkel. Die Mehrheit der Jungen Union steht hinter der Kanzlerin.
Aus Dresden berichtete Beate Dietze. Nicht nur die Junge Union tagt derzeit, auch die jungen Liberalen haben sich zu ihrem Bundeskongress getroffen. Und der FDP-Nachwuchs hat sich natürlich auch mit dem Thema Jamaika befasst. Sie fordern, dass die Liberalen in einer Koalition nicht zu viele Kompromisse eingehen sollen. Kein Wunder, denn die haben ja bei der Bundestagswahl hervorragend abgeschnitten. Ihr Parteichef war nicht live dabei, er hat sich per Video gemeldet. Aus Jena, Peter Sommer.
Siegerlaune und Aufbruchstimmung herrschte heute in der Sparkassenarena in Jena. Mit Jubel und stehendem Applaus wurde die Videobotschaft von Parteichef Christian Lindner aufgenommen. Und die Tatsache, dass die Partei nach dem schmachvollen Ausscheiden aus dem Bundestag vor 4 Jahren jetzt eine triumphale Rückkehr erlebt, schreiben die Julis zum großen Teil sich selbst zu. Überdurchschnittlich hoch waren die Ergebnisse bei den jungen Wählern. Mit immerhin 12 Abgeordneten sind die Jungliberalen in der FDP-Fraktion im Bundestag vertreten. Doch die Erinnerung an die schmerzhaften Jahre in der außerparlamentarischen Opposition sind bei vielen Delegierten noch frisch. Sie seien Trauma und Mahnung zugleich, sagt der nordrhein-westfälische Delegierte Moritz Körner.
Manchmal haben wir hier gesessen und diskutiert. Und in Umfragen war die FDP nicht mal mehr messbar. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das nicht vergessen dürfen und dass vor allem viele Kräfte in der FDP, die sich jetzt hier wieder gemütlich in die Sessel und in die Posten setzen, die müssen wir antreiben und daran erinnern, dass diese Zeit eben so war.
Vor allem müssten die Liberalen in einer möglichen Koalition erkennbar sein. Soll heißen, wenn sich die Partei in Koalitionsverhandlungen bei Kernthemen nicht durchsetzen könne, müsse sie in die Opposition gehen. Als inakzeptabel bezeichnete etwa der Juli-Vorsitzende Konstantin Kuhle die Forderung der CSU nach einer Obergrenze für Flüchtlinge. Punkten müssten die Liberalen dagegen bei Themen wie Europapolitik, Digitalisierung und vor allem Bildung, sagt Kuhle.
Wir wollen in den Vordergrund stellen, dass das der Standortvorteil in diesem Land ist. Dass Deutschland dann stark ist, wenn es an ein gutes Bildungssystem investiert. Und wir wollen auch in den Vordergrund stellen, dass wir es satt haben, gerade auch als FDP, als unsozial bezeichnet zu werden, weil wir verstanden haben, dass Bildung der zentrale Hebel für sozialen Aufstieg ist und nicht die Höhe von irgendwelchen Sozialleistungen.
Mit dem Rückenwind ihres neuen Selbstbewusstseins haben die rund 450 Delegierten ein Strategiepapier verabschiedet, das der Mutterpartei als Leitbild auf den Weg gegeben werden soll. Dort werden Bildung, Generationengerechtigkeit, Digitalisierung und die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz als dringlichste Themen der kommenden Jahre benannt.
In Katalonien, da gab es bisher viele Demonstrationen für eine Unabhängigkeit von Spanien. Von der Zentralregierung kam dann das unerbittliche Nein und nach dem Referendum vor knapp einer Woche scheint die Front zwischen Madrid und Barcelona zementiert. Heute haben viele Menschen den Spieß umgedreht. In etlichen Städten, darunter auch in Madrid und Barcelona, ging die sogenannte schweigende Mehrheit ganz in Weiß auf die Straße. Entweder gegen eine Abspaltung der Katalanen oder für einen Dialog beider Seiten. Motto: Sprechen wir miteinander. Aus Madrid, Marc Koch.
Zehntausende von weiß gekleideten Menschen auf den Rathausplätzen des Landes. Viele waren dem Aufruf der Plattform Hablamos, sprechen wir, gefolgt, einem überparteilichen Bündnis, das erst letzte Woche gegründet worden ist. Kleidung und Fahnen in weißer Farbe stehen für Frieden und Verständigung. Auch wenn einige Demonstranten stocksauer sind über die verfahrene Situation, wie diese Frau auf dem Cibelesplatz in Madrid. Ich finde das unglaublich. Das ist so ein Mangel an Respekt, sowohl von der katalanischen als auch von der Zentralregierung. Dieses Unabhängigkeitsproblem ist doch nicht von gestern. Das ging vor 5 Jahren los und sie haben absolut nichts getan. Die meisten Spanier haben genug von der Konfrontation und wollen eine Lösung. Wir wollen den Dialog zwischen allen Spaniern, um eine Einigung zu finden, bei der alle gewinnen und alles einen guten Weg geht. Selten waren das Volk und seine Vertreter so weit auseinander, scheint es. Das Land ist besser als seine Politiker, riefen die Demonstranten. Die Botschaft ist angekommen, sagt Miquel Iceta, Chef der katalanischen Sozialisten, inmitten der weißen Menge in Barcelona.
Nos están diciendo los políticos que hemos fallado, que no hemos estado a la altura de nuestra responsabilidad. Y aún estamos a tiempo. Se trata de hablar y resolver.
Die Menschen sagen uns, dass wir versagt haben, dass wir unserer Verantwortung nicht nachgekommen sind. Aber wir sind noch rechtzeitig. Wir müssen reden. Und das lösen. Doch wie eine Lösung aussehen kann, darüber sind sich längst nicht alle Spanier einig. Bei einer Großdemonstration auf der Plaza de Colón in Madrid war der Ton gegenüber den katalanischen Nationalisten deutlich schärfer. Pablo Casado, Politiker des konservativen Partido Popular. Wir sind ganz nah bei den Katalanen, die sich als Spanier fühlen, die keine Angst vor den Provokationen, den Drohungen und den Beleidigungen der Separatisten haben. Wir sind sehr stolz darauf, Spanier zu sein. Wir stehen für das Recht, das Zusammenleben, die historische Einheit Spaniens und für die Verfassung. Das klang zwar auch nach Verständigung, aber nicht ohne Bedingungen und deutlich schärfer als die Proteste in Weiß ein paar Straßen weiter. Aber der Ruf nach Dialog dürfte in den nächsten Tagen noch lauter werden.
Marc Koch berichtete aus Madrid. Im Konflikt der beiden Regierungen in Madrid und in Barcelona, da gibt es scheinbar wenig Bewegung. Eigentlich wollte das katalanische Parlament am Montag zusammentreten und dabei mutmaßlich die Unabhängigkeit der Region erklären. Aber das spanische Verfassungsgericht hat die Sitzung untersagt. Eine konstruktive Lösung ist weiterhin offenbar nicht in Sicht. Was soll die Zentralregierung in Madrid tun? Oliver Neuroth kommentiert.
Die Politik von Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy gleicht der von Angela Merkel oder Helmut Kohl. Er sitzt Probleme gerne aus. So macht es Rajoy im Katalonien-Konflikt seit Jahren. Er reagiert einfach nicht auf Forderungen aus der Region. Jeden Versuch der Katalanen in Richtung Unabhängigkeit hat Rajoy abgeblockt und darauf verwiesen, dass die spanische Verfassung ein Referendum in nur einer Region nicht vorsieht. Klar, der Regierungschef eines demokratischen Staates darf sich nicht erpressen lassen. Denn hätte er ein Referendum in Katalonien zugelassen, wäre das Tor geöffnet gewesen für ähnliche Veranstaltungen in anderen spanischen Regionen, zum Beispiel im Baskenland, wo es seit Jahrzehnten eine starke Unabhängigkeitsbewegung gibt. Doch das harte Nein aus Madrid zu Verhandlungen jeglicher Art mit Katalonien war auch falsch. Hätte Rajoy zumindest den Wünschen der Katalanen ernsthaft zugehört, hätte er Empathie gezeigt, ein wenig Verständnis und seine Position besser erklärt. Die Emotionen wären vielleicht nicht so hochgekocht wie in den vergangenen Wochen und Monaten. Die Fronten wären möglicherweise weniger verhärtet. Die Unnahbarkeit der spanischen Zentralregierung und der Justiz zeigten sich deutlich in den Tagen vor dem Referendum. Die Polizei startete Razzien in katalanischen Ministerien und nahm Beamte fest. Der Gipfel schließlich am Tag der Abstimmung selbst. Tausende Polizisten rückten an, viele prügelten auf Katalanen ein, die ihre Stimme abgeben wollten. Dramatische Bilder, die der katalanischen Regionalregierung fortan als Waffe dienen, um zu zeigen, wie übertrieben hart der spanische Staat vorgeht. Ja, diese Polizeiaktion war übertrieben, absolut falsch. Man hätte das Referendum auch einfach stattfinden lassen und es anschließend für ungültig erklären können. Allerdings sind die katalanischen Separatisten seit dem 1. Oktober auch nicht in einer so großen Opferrolle gefangen, wie sie es darstellen. Die Polizei versperrte etwa 100 Wahllokale von den mehr als 2300. In den allermeisten Lokalen konnten die Menschen also problemlos ihre Stimme abgeben. Dass die Wahlbeteiligung nur gut 40% betrug, lag demnach nur in Maßen am Polizeieinsatz. Zur Abstimmung waren, wie erwartet, fast nur die Befürworter einer Unabhängigkeit gegangen. Wenig überraschend deshalb auch das Ergebnis des Referendums, 90% für eine Abspaltung Kataloniens von Spanien. Die katalanische Regionalregierung zeigte sich entschlossen, die Unabhängigkeit schnell in die Wege zu leiten. Doch plötzlich hakt es. Kataloniens Ministerpräsident Puigdemont schiebt den Termin immer weiter hinaus, an dem das Parlament über das Thema entscheiden soll. Er gibt sich weniger kämpferisch in Interviews und Ansprachen, drängt auf eine Vermittlung im Streit mit Madrid. Es wirkt so, als hätte er kalte Füße bekommen beim Blick auf die Herausforderungen, die eine Abspaltung von Spanien mit sich bringt. Bröckelt das Projekt etwa? Gut möglich. Spaniens Ministerpräsident Rajoy könnte sich dann erst einmal gemütlich zurücklehnen. Seine Taktik wäre aufgegangen. Auch wenn ihm viele zu Recht die Polizeigewalt vor einer Woche vorwerfen, die allermeisten Spanier unterstützten seinen Kurs. Wären jetzt Wahlen im Land, seine konservative Partei würde wahrscheinlich Stimmen dazugewinnen. Mariano Rajoy, der Aussitzer. Wenn er mit der Kohl- und Merkel-Strategie tatsächlich Spanien zusammenhalten könnte, wäre er doch so etwas wie ein Gewinner. Erst einmal, denn die antispanische Stimmung in Katalonien nimmt zu, das Problem der Unabhängigkeit wäre vertagt, nicht vom Tisch.
Das Tauziehen zwischen Spanien und der Region Katalonien, kommentierte Oliver Neuroth im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es gibt Ereignisse, die hätten wir früher kaum als solche wahrgenommen oder maximal als einen Verkehrsunfall. Zum Beispiel, wenn ein Auto in eine Gruppe Fußgänger fährt und sie verletzt oder tötet. Tragisch, traurig, aber kein Terror. Aber die Anschläge in Nizza, Berlin und London, bei denen die Täter Fahrzeuge absichtlich auf Passanten gelenkt haben, um möglichst viele zu töten, die haben unsere Wahrnehmung geändert. Heute hat ein PKW in London mehrere Menschen angefahren. Einzelheiten von Jens-Peter Marquardt.
Nach Angaben von Scotland Yard hat es mehrere Leichtverletzte gegeben, als am Nachmittag auf der Exhibition Road im Stadtteil Kensington ein Auto quer über die Straße in die Betonpoller fuhr und auch einige Fußgänger erfasste. Die Polizei hat den Fahrer des Autos in Gewahrsam genommen. Sie hat aber inzwischen mitgeteilt, dass sie den Vorfall vorläufig nicht als Terrortat behandle. Offenbar handelt es sich wohl eher um einen Unfall. Die Exhibition Road liegt im Museumsviertel. Auch viele Touristen sind dort unterwegs, um zum Beispiel das Victoria and Albert Museum, das Naturgeschichte-Museum oder die Royal Albert Hall zu besuchen. Auch das Goethe-Institut liegt an der Exhibition Road. Die Polizei war sofort in großer Zahl zur Stelle. Hubschrauber und Sprengstoffspürhunde waren im Einsatz. Nach mehreren Terroranschlägen in London sind die Sicherheitskräfte in hoher Alarmbereitschaft. Vorsorglich wurden nach dem Vorfall mehrere Straßen gesperrt. Auch die U-Bahn-Station South Kensington war vorsorglich geschlossen.
Russlands Präsident Wladimir Putin wird heute 65 Jahre alt. Für manche ist das sicher ein Anlass zu einem Geburtstagsständchen. In vielen Städten aber sind Russen stattdessen auf die Straße gegangen und sie haben gegen ihr Staatsoberhaupt und gegen seine Regierung protestiert, gegen Korruption und für freie Wahlen. Dazu aufgerufen hatte der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Aus Moskau, Markus Sambale.
Ein Glückwunsch zum Geburtstag des Präsidenten als Sprechchor von Demonstranten auf dem Puschkinplatz in Moskau. Dass das nur ironisch gemeint war, wurde kurz darauf deutlich. Ein Russland ohne Putin verlangten die rund 1000 Protestierenden dann, unter ihnen viele Schüler und Studenten. Obwohl die Behörden die Kundgebung nicht erlaubt hatten, war die 16-jährige Sonja auf den Platz gekommen. Angst, festgenommen zu werden, habe sie nicht, meinte sie. Ich möchte meine Haltung als Bürgerin zeigen und endlich Veränderungen in unserem Land erreichen. Es darf nicht sein, dass es nur eine Partei gibt, die Einfluss hat. Deshalb muss Alexei Nawalny an den Wahlen teilnehmen dürfen. Ich finde es wichtig, dass wir Vielfalt im Staat haben. Alexei Nawalny, der Oppositionspolitiker, will bei den Präsidentenwahlen im kommenden Jahr gegen Wladimir Putin antreten. Er beklagt seit Monaten Schikanen und Druck der Behörden. Derzeit sitzt er eine 20-tägige Haftstrafe ab. Aus dem Arrest hatte er zu den heutigen Protesten aufgerufen. Auch dieser 16-Jährige war dem Aufruf Nawalnys gefolgt. Was wir erreichen wollen, dass Nawalny zu den Wahlen zugelassen wird. Er ist mein Kandidat. Ich finde gut, was er sagt und verspricht. Putin gefällt mir nicht. Ich möchte, dass Nawalny Präsident wird. In rund 80 Städten Russlands gab es heute Protestaktionen, die meist nicht genehmigt waren. Schätzungen zufolge kamen jeweils mehrere Dutzend bis zu mehreren hundert Menschen. Bürgerrechtler berichten von landesweit rund 100 Festnahmen. Ersten Eindrücken nach ging die Polizei weniger hart vor als bei den vergangenen Protesten im Juni. Damals waren landesweit rund 1700 Menschen festgenommen worden. Heute ging in Moskau auch Valentina Ivanovna auf die Straße. Die 70-Jährige setzt ihre Hoffnung in den Oppositionspolitiker Nawalny, der Umfragen zufolge aber russlandweit derzeit nur eine Zustimmung von 4% hat. In allen Städten gibt es Demos, um Nawalny zu unterstützen, weil es keinen anderen Kandidaten gibt, der so tapfer ist. Er kämpft gegen Korruption und gibt uns unser Geld zurück, um Bildung und Medizin zu finanzieren, um neue Betriebe in unserem Land zu bauen. Dafür bin ich hierher gekommen. Die Polizei ließ die Demonstranten in Moskau überraschend sogar Richtung Kreml ziehen. Der Protestzug wurde erst kurz vor dem Roten Platz gestoppt. Die Hauptdemonstration ist für den Abend in St. Petersburg geplant, in der Heimatstadt von Präsident Putin. Die Behörden haben die Kundgebung dort nicht genehmigt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot auf den Straßen unterwegs.
Air Berlin ist seit geraumer Zeit pleite und ebenfalls seit geraumer Zeit verhandelt die Fluggesellschaft mit der Lufthansa und mit EasyJet über den Verkauf von Teilen des Unternehmens. Angeblich sollen diese Gespräche bis Donnerstag über die Bühne sein. Die Preisfrage ist, was passiert mit den Beschäftigten? Der Air Berlin Betriebsrat befürchtet, dass massenhaft Kollegen und Kolleginnen gekündigt werden. Aus Berlin, Johannes Frevel.
Air Berlin steht vor einer Rosskur, die einem wesentlichen Teil der Mitarbeiter den Job kosten wird. Der Betriebsrat befürchtet, dass 1.400 Beschäftigte des Boden- und Verwaltungspersonals recht bald eine Kündigung bekommen. Der Grund: nur für einige Teile der Pleite-Airline gibt es Kaufangebote. Wenn die Verkaufsentscheidung voraussichtlich am Donnerstag getroffen wird, stehen die Jobs jener Mitarbeiter, deren Betriebsteile einfach in die Insolvenz gehen, vor dem Aus. Air Berlin-Chef Thomas Winkelmann betonte nach der Sichtung der Kaufangebote, er rechne damit, dass jeder fünfte der ehemals 8.000 Air Berliner keinen Nachfolgejob bei einem der Käufer bekommt.
Wir sind in unseren Verhandlungen auf einem guten Weg, dass wir rund 80% der Air Berliner gute Chancen auf neue Arbeitsplätze in den Unternehmen der Bieter zu finden sind. 80% setzen sich zusammen aus Arbeitsplätzen innerhalb der Eurowings-Lufthansa-Gruppe, der EasyJet, der Lufthansa-Beteiligung in Österreich, das ist die Austrian, und der Air Berlin Technik sowie kleinerer Unternehmensteile der Air Berlin.
Wann genau die Kündigungswelle anrollt, ist noch offen. Doch klar ist, die Finanzierung des Winterflugplans ab 28. Oktober muss bereits durch die Käufer erfolgen. Der Überbrückungskredit der Bundesregierung dürfte kaum länger reichen. Und das auch nur, wenn die Air Berliner nicht streiken und der Verlust dadurch noch schneller wächst als bisher, macht Frank Kebikus, Generalbevollmächtigter im Insolvenzverfahren, deutlich.
Bisher sieht es so aus, dass wir Richtung eröffnetes Verfahren, was wir ja Richtung 1. November denken, sind wir durchfinanziert. Also das würde funktionieren, wenn uns eben solche Sachen nicht entsprechend dann da reinrauschen.
Auch Mitarbeiter, die mit ihrem Flugzeug bei Lufthansa, EasyJet oder einem anderen Käufer landen, werden nicht einfach übernommen. Sie müssen sich beim Erwerber um einen Job zu dessen Tarifbedingungen bewerben. Altansprüche aus Air Berlin-Beschäftigung fallen dabei weg. Air Berlin kämpft zudem mit dem Problem, dass hunderte besonders gesuchte Angestellte bereits gegangen sind. Für die Aufrechterhaltung des Flugbetriebs stellt das eine wachsende Herausforderung dar, je näher das Ende von Air Berlin Anfang November kommt.
Auf den Sturm Xavier folgt das Tief Yap. Das bringt, sagt der Wetterbericht, Regen und starken Wind. Aber das nasse und ungemütliche Wetter, das dürfte die wenigsten stören, die unter den Verwüstungen von Xavier gelitten haben oder noch leiden. Denn die dauern ja an. Vor allem auf der Bahn gibt es weiterhin Behinderungen. Eine Mammutaufgabe auch für die Helfer, zum Beispiel bei der Feuerwehr. Aus Berlin, Matthias Bartsch.
Einen so langen Ausnahmezustand hat es bei der Berliner Feuerwehr noch nicht gegeben. Immer noch beseitigen die Einsatzkräfte umgestürzte Bäume oder richten Schilder wieder auf. Neben den vielen Einsätzen, die noch abgearbeitet werden müssen, kommen immer noch neue Meldungen hinzu. Es ist noch unklar, wie viele Bäume dem orkanartigen Sturm zum Opfer fielen, aber allein im Plenterwald im Osten der Stadt zählte das Forstamt rund 200 umgestürzte Bäume. Dirk Ehlert von der Senatsumweltverwaltung.
In den nächsten Tagen werden die Forstwirte auch damit noch kräftig zu tun haben und die Haupt- und Nebenwege freisägen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass noch nicht alle Wege freigegeben wurden. Es ist immer noch lebensgefährlich, durch den Wald zu laufen, weil immer noch viel Äste und Kronenbereiche mit abgebrochenen Ästen behangen sind und jederzeit runterstürzen können.
Der Bahnverkehr in und um Berlin ist nach wie vor eingeschränkt. Die Freigabe der Strecke Berlin-Hannover verzögert sich noch. Ein großes Problem bereitet der Bahn außerdem die Verbindung Berlin-Hamburg. Voraussichtlich erst am Montag soll hier der Verkehr wieder aufgenommen werden. Seit heute gibt es aber für Bahnreisende zumindest die Möglichkeit, eine Ersatzstrecke über Uelzen zu nutzen. Wer auf die Bahn angewiesen ist, kann zurzeit sein Ticket flexibel nutzen, sagt Bahnsprecher Achim Staus.
Die Zugbindung der Sparpreistickets haben wir aufgehoben. Das heißt, man kann mit Sparpreisen ganz flexibel Tickets benutzen. Und ganz egal, welcher erste Geltungstag auf den Tickets steht, man kann bis zum 15. Oktober die Fahrt antreten. Man ist also nicht gezwungen, die Fahrkarte umzutauschen, sondern kann auch hier flexibel fahren.
Der öffentliche Nahverkehr läuft nach wie vor eingeschränkt. Bei der S-Bahn sind Streckenabschnitte gesperrt. Dazu kommt die Baustelle auf der Ringbahn zwischen Westend und Gesundbrunnen. Planmäßig werden einige Linien erst wieder ab Montag früh fahren, teilte die S-Bahn über Twitter mit. Nicht nur die Bahn und deren Kunden leiden unter den Folgen des Sturms. In Berlin sind Zoo und Tierpark zwar wieder geöffnet, im Zoo trauert man aber. 18 Flamingos haben den Sturm nicht überlebt. Die sensiblen Tiere weigerten sich, in ihre Stallungen zu gehen und wurden von herabstürzenden Ästen erschlagen. Andere Tiere freuten sich über die Sturmfolgen. Die Laubfresser bekommen jetzt viel frisches Futter, sagte ein Tierpfleger. Unter anderem Giraffen, Hirsche und Antilopen würden ordentlich zulangen.
Es gibt Neuigkeiten im mutmaßlichen Mordfall Kim Wall. Das ist die schwedische Journalistin, deren Leiche Ende August am Strand von Kopenhagen gefunden worden ist, zerstückelt und unvollständig. Wall wurde zuletzt am 10. August lebend gesehen auf dem U-Boot des dänischen Erfinders Peter Madsen. Das ist einen Tag später gesunken. Jetzt, 2 Monate nach Kim Walls Verschwinden, hat die Kopenhagener Polizei ihren abgetrennten Kopf und ihre Beine gefunden. Einzelheiten von Carsten Schmiester.
Die Kripo in Kopenhagen spricht von einem Durchbruch bei den Ermittlungen. Die Aussage des mordverdächtigen U-Boot-Bauers Peter Madsen scheint widerlegt. Er hatte angegeben, die 30-jährige Journalistin Kim Wall sei im August auf seinem Boot bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das schwere Turmlug sei ihm aus der Hand geglitten und ihr auf den Kopf gefallen. Er habe die Leiche daraufhin über Bord geworfen und das Boot versenkt, weil er es nie wieder habe benutzen wollen. Bisher hatten Taucher nur den Torso der Frau aus dem Wasser geborgen. Gestern machten sie dann die wohl entscheidende Entdeckung, so Polizeichef Jens Möller-Jensen. Gegen Mittag haben wir zuerst ein Bein gefunden, dann ein weiteres und kurz danach einen Kopf. Auch er lag in einer Tüte, die mit Metallteilen beschwert war. Kurz zuvor hatten Polizeitaucher und ein Team von Meeresforschern der Universität Aarhus in der Kögebucht südlich von Kopenhagen Kleidung gefunden, ebenfalls in dem Beutel. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um Walzkleidung handelt, wie auch um ihre Beine und den Kopf der Journalistin. Der sei nach einigen Wochen im Wasser zwar in keinem guten Zustand, so Möller-Jensen, weise nach einem ersten Eindruck aber nur leichte Verletzungen auf. Also keine Spur von einem Bruch des Schädels, wie er nach Madsens Schilderung des Unfalls mit dem Turmlug zu erwarten gewesen wäre. Die Körperteile sind nun zur genauen Untersuchung in die Kopenhagener Gerichtsmedizin gebracht worden. Die Suche nach Kim Walls noch fehlenden Armen geht weiter. Auch wenn die Todesursache der Journalistin weiter offiziell nicht feststeht, gibt es kaum noch einen Zweifel an der Annahme, dass sie ermordet worden ist. Mit den aktuellen Funden hat sich der Mordverdacht gegen Madsen weiter erhärtet. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Polizei auf seinem Computer heruntergeladene Videos gefunden hat, die Misshandlungen und Tötungen von Frauen zeigen. An Walls Torso waren zudem Spuren mehrerer Messerstiche gefunden worden. Ein Richter hatte daraufhin verfügt, dass der 46-Jährige weiter in Untersuchungshaft bleibt, über deren wahrscheinliche Verlängerung Ende Oktober entschieden wird.
Zum mutmaßlichen Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall war das Carsten Schmiester. Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ja, so schnell kann Schluss sein mit der Fußballrente. Jupp Heynckes wird mit 72 Jahren nochmal Trainer beim FC Bayern München. Am Montag legt er los. Er soll den kriselnden Rekordmeister wieder in Schwung bringen. Alexander Lorenz aus unserer Sportredaktion ist bei mir. Alexander, wie sind denn die Reaktionen auf Heynckes Comeback?
Die meisten freuen sich, weil Jupp Heynckes einfach sehr beliebt in der deutschen Fußballszene ist. Seine ruhige, besonnene Art kommt an, sein fachliches Know-how ist über jeden Zweifel erhaben und viele glauben, dass er genau der richtige Mann zur richtigen Zeit ist. Bundestrainer Joachim Löw zum Beispiel.
Ich freue mich, dass er zurückkommt, weil er ist ein absolut überragender Trainer, der hohe Fachkompetenz besitzt und vor allen Dingen einfach auch die Gabe hat, irgendwie über seine empathischen Werte, die er hat, einfach auch mit den Spielern irgendwie einen guten Umgang hat.
Stichwort Spieler, Jerome Boateng ist Innenverteidiger bei den Bayern. Er hat mehrere Gründe, weshalb Heynckes die richtige Wahl ist.
Weil er ein Trainer ist, der Fingerspitzengefühl hat, Erfahrung, kennt sich im Internationalen wie in der Bundesliga aus. Und ich glaube, dass er auch gut mit den Oberen und auch mit den Physios das ganze Team gut zurechtkommt.
4 Jahre hat Heynckes als Fußballrentner auf seinem Bauernhof am Niederrhein gelebt. Jetzt das Comeback bei den Bayern bis Saisonende. Montag ist das erste Training mit ihm.
Wir haben ja gerade schon gesagt, Heynckes ist 72, eigentlich Rentner. Auf welchem Platz der deutschen Trainer-Oldies liegt er damit?
Auf dem 3. Vor ihm ein gewisser Otto Rehhagel. Er war mit 73 noch in Berlin bei Hertha BSC Trainer. Und auf Platz 1 Fred Schulz, ehemaliger Coach von Werder Bremen. Er saß mit 74 noch auf der Bank.
Jetzt mal zu einem Mann, der nicht halb so alt ist wie Heynckes, nämlich Sebastian Vettel. Der hat sich den 2. Startplatz fürs Formel-1-Rennen in Japan morgen gesichert. Vor ihm steht sein WM-Rivale Lewis Hamilton. Was rechnet Vettel sich denn aus?
Viel. Er glaubt, dass sein Ferrari im Rennen noch etwas schneller ist. Außerdem ist für morgen wärmeres Wetter angesagt. Das sollte seinem Auto im Vergleich zu Hamiltons Mercedes entgegenkommen. Vettel muss ihn auch irgendwie überholen, wenn er noch eine realistische Chance in der WM-Wertung haben will. Es gibt nur noch 5 Rennen in dieser Saison und so langsam spitzt sich das Duell zu.
Dann gucken wir doch noch mal auf den Tennis, denn heute ist auch Tennis gespielt worden. Shootingstar Alexander Zverev aus Hamburg hat im Halbfinale der China Open gestanden. Fürs Endspiel hat es aber nicht gereicht. Zverev sieht man ja oft an, wenn er schlecht gelaufen ist. War das heute auch so?
Ja, er hat seinen Schläger ein paar Mal auf den Boden geschmissen und im zweiten Satz dann auch mal komplett zertrümmert. War teilweise ziemlich gefrustet, der Alex Zverev. Auf der anderen Seite, sein Gegner Nick Kyrgios aus Australien hatte einen Sahnetag und gewann am Ende glatt in 2 Sätzen. Allzu sauer braucht Zverev aber nicht zu sein. Durch den Halbfinaleinzug hatte er sich ja für die inoffizielle Tennis-WM der besten 8 Spieler des Jahres qualifiziert. Die steigt nächsten Monat in London und Zverev ist der erste Deutsche seit 14 Jahren, der das geschafft hat.
Alexander Lorenz mit dem Sport im Echo des Tages. Vielen Dank. Ja, und das war auch das Echo des Tages an diesem Samstag. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.